Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Marcel lächelt zu meiner Linken und heute sind wir mal wieder, das freut uns natürlich auch meistens sehr, sehr besonders. Heute sind wir mal wieder zu dritt zusammen und machen hier eine Aufnahme in Präsenz. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, Marcel, schön, dass du da bist. Du hast bestimmt eine Folgennummer für uns. Hast du sonst noch was?
Hab ich. Ich freue mich auch, dass wir hier sitzen. Jetzt praktiziert die Magie, ne? Also hier zu dritt, hier. Nicht mehr digital, nachdem wir eben schon mal einen kleinen Internetausfall hier im Büro hatten.
Oh, weia.
Was ja auch immer mal passieren kann. Die Gründe sind vielfältig dafür. Bin ich umso froher, dass wir heute eine Präsenzaufnahme haben und nicht von digitalen Medien abhängig sind. Also umso schöner. Für Folge 107.
Sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank dafür, Marcel. Und damit direkt der Blick rüber zu meiner Rechten. Sebastian, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen. Hi.
Jetzt hau direkt raus für alle, wer du bist, was du machst und was dich auszeichnet und was dich hierhin verschlagen hat.
Wo soll ich denn da anfangen? Also, wer bin ich? Ich bin Sebastian Krobak. Ich bin der Teamleiter für das IT-Security-Team bei der Firma Goldbeck. Können wir gleich bestimmt noch mal zu, was wir so treiben und tun.
Oh ja.
Was mich hinverschlagen hat, im Wesentlichen war ich mit André und Christian am Kochen und kam mit dem André so ein bisschen ins Gespräch und meinte dann irgendwann so, ach komm. Und Marcel kam dann auch um die Ecke und sagte, komm doch mal in den Podcast. Ja, und so sitze ich hier heute.
Zack, bist du da.
Zack, bin ich da. So schnell kann es gehen. Noch nie was damit zu tun gehabt und plötzlich sitzt man hier.
So schnell geht's. Jetzt hast du eine Sache übersprungen, bevor wir zu Goldbeck kommen, nämlich die Frage, was zeichnet dich aus? Und da sind wir besonders hartnäckig, die muss hier jeder Gast beantworten.
Ich habe mich ja versucht vorzubereiten und habe so ein paar Folgen auch gehört. Und das war die, wo ich tatsächlich am längsten mit drüber nachgedacht habe. Aber ganz spontan, jetzt mal ohne Vorbereitung, ich würde mich, wer bin ich, was zeichnet mich aus? Ich würde mich eher beschreiben als kreativen Guerilla-Optimist.
Das musst du erklären.
Was ist daran nicht klar? Nein, ich versuche tatsächlich Kollegen oder Leute, die mich nicht so häufig hören oder kennen oder noch nicht so lange mit mir zusammen leben oder arbeiten, das könnte man ab und zu mal mit Schönreden verwechseln, das, was ich mit Optimismus meine, aber genau das ist es eigentlich nicht. Das ist ein extrem schmaler Grat zwischen Schönreden und Dinge nicht kaputtreden, sondern doch immer zu gucken, okay, was ist denn eigentlich vielleicht jetzt noch der positive Ausgang aus der Sache? Wie kommen wir aus dem Ding wieder raus? Und dafür braucht es manchmal sehr viel Kreativität. Und es ist immer sehr unterschiedlich, ob man da jetzt von Personen redet, also ob man das Gute in Personen oder in dem Handeln von Personen oder auch in der Absichtsmotivation dahinter versucht zu finden oder aber in den fachlichen Dingen, dass man eben guckt, okay, scheiße, wir haben jetzt hier dieses und jenes Problem, da kommen wir nicht raus, die Firewall ist da kaputt, dieses Ding funktioniert dort nicht, das ist alles so. Aber nochmal zurückbesinnen, mal einen Schritt zurücktreten, was haben wir denn eigentlich? Was wollen wir eigentlich erreichen? Was können wir denn eigentlich tun? Und irgendwie muss das doch gehen. Manchmal geht's nicht, das ist kein Garant dafür, aber trotzdem da nicht locker zu lassen. Und ein ehemaliger Kollege sagte mal, man braucht auch in diversen Jobbezeichnungen oder in diversen Job-Erfahrung braucht man eine gewisse Terrier-Mentalität. Man muss sich in diese Problemwaden hineinbeißen und festbeißen. Und dann hat man oft genug damit Erfolg, dass man dann doch irgendwie zu einem Ziel kommt.
Also, hartnäckig und optimistisch.
Also dein Glas ist quasi immer halb voll statt halb leer.
In der Regel ja, also wirklich.
Fast immer.
Genau.
Ich finde, das sind schöne Eigenschaften und ich glaube auch, die sowohl in der IT, aber auch in der IT-Security, wo es ja auch dann manchmal so ein bisschen düster wird, ja auch gar nicht so schlecht sind.
Das ist herausfordernd manchmal, wirklich. Ja.
Herausfordernd, aber die sind gut aufgehoben. Sag uns nochmal ein, zwei Sätze zu Goldbeck, die euch vielleicht nicht so in dem Detail kennen. Jeder hat euch wahrscheinlich mal irgendwo schon mal an irgendeiner Baustelle ein Schild von euch gesehen.
Das ist gut möglich. Also unser großes blaues Logoschild mit Goldbeck sieht man wirklich häufig an Baustellen. Im Grunde kann man es damit auch erstmal schon zusammenfassen. Wir bauen Gebäude. Wir machen aber mehr. Also wir sind nicht einfach nur eine kleine Baufirma von nebenan. Wir sind mittlerweile mit 13.000 Mitarbeitern im Europageschäft
tätig. Das hat mich auch überrascht. Das hat mich nicht auf dem Schirm.
Das merkt man auch gar nicht so. Also sieht man auch erstmal auf den ersten Blick gar nicht so, weil wir auch in der Wahrnehmung außerhalb von der Region gar nicht so bekannt sind für den Privatmenschen, weil wir halt nichts für privat machen. Wir bauen halt Gewerbemobilien. Zum Beispiel euer schönes Bürogebäude hier hätte von uns sein können. So, zum Beispiel. Also Büro ist einer der Kernprodukte, daneben aber dann noch die Produktionslogistikhalle, also Halle im Allgemeinen, egal in welcher Ausprägung jetzt, oder eben auch dann als weiteres Ding Parkhäuser. Also wir haben die meisten oberirdischen Parkhäuser stammen mittlerweile von uns. Das sind einfach so Standardprodukte, die wir im Portfolio haben, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren eben stark auch erweitert durch angrenzende, dem vielleicht sehr ähnliche Produktportfolios, wie zum Beispiel der Blaulichtsektor, also dann sowas für den Zoll oder für die Polizeibehörden oder auch für Kommunal, für Rathäuser, so für öffentliche Auftraggeber, Schulen zum Beispiel mit Sporthallen drum und dran. Das sind alles so Bereiche, in denen wir dann mittlerweile tätig sind. Mittlerweile aber auch das Wohnen, also der gewerbliche Wohnungsbau, so für Wohnungsbaugenossenschaften oder auch Quartiersentwicklung zum Beispiel, ist im Wesentlichen alles, was man gut so in das Portfolio reinpasst und was halt eben unser Kerngeschäft auszeichnet. An der Stelle ist so eine Art Lego-Bau für Große, so, oder Klemmbausteine, Bau für Große, wie man es nennen möchte. Aber die Idee ist eigentlich, dass wir mit zumindest im Rohbau, also besonders im Rohbau, mit vorgefertigten Außenwandteilen oder Außenwandelementen, vorgefertigten Beton, Stahl, Aluminium, Glas und so weiter Elementen eben daherkommen und dadurch eine extrem effiziente, also kosten- und zeiteffiziente Bauweise mit an den Tag legen. Und dass wir das Ganze dann von vorn bis hinten denken. Also wir fangen vorne in der Kundenbetreuung an, in der ganzen Planung, in der ganzen Ausgestaltung, in der Bemusterung und so weiter, nehmen den Kunden dann mit an die Hand, treten da als Generalübernehmer oder Generalunternehmer auf. Das heißt, der Kunde hat wirklich einen Ansprechpartner bei uns, der ihn über den ganzen Zeitraum begleitet. Wir koordinieren alle Gewerke, machen die Bauleitung für alles, machen einen Teil eben aus eigen produzierenden Bereichen, machen die gesamte Planung, die ganze gesamte Ausführungsleitung, Baustellenleitung und so weiter und übergeben dann nachher schlüsselfertig tatsächlich das Ganze an den Kunden. Er kriegt von uns Schlüssel und eine Rechnung aus unserer Hand und betreuen dann, und dabei hört es dann nicht auf, sondern betreuen dann eben auch noch nach hinten hinaus, wenn der Kunde möchte. Sag mal 20 Jahre Hausmeister oder gebäudetechnischer Service, was auch immer da noch mit dran ist, also den Full-Service eines Gebäudes können wir dann eben auch noch mit abdecken.
Ja, ich habe letztens auch wieder in einem eurer Parkhäuser parken dürfen, Flughafen Münster-Osnabrück beispielsweise. Da kriegt man auf dem Ticket nämlich auch Goldback Parking Service angezeigt.
Genau, ja. Ja. Das ist einer der wenigen, genau, die wir so richtig Richtung Endkunden tatsächlich auch sichtbar werden, ne? Die Parkgeschichte, ja.
Das war auf jeden Fall faszinierend, weil man, ja, in der Region kennt man es als Bauunternehmen und dann kommen die Parkplatzbewirtschaftung dazu und hier in Osnabrück, glaube ich, auch die Gesellschaft, die dahinter steckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die damals hieß. Es gab hier mal so eine Parkhausgesellschaft in Osnabrück.
Die OPG?
Genau, die OPG. Und die ist, glaube ich, bei euch auch irgendwie mit aufgegangen.
Genau.
Weil dann der ganze Betrieb, also wenn man mal sein Ticket verloren hat oder irgendwie der Kartenleser da spinnt, dann drückt man ja mal die Hotline-Nummer und da muss ich sagen, das funktioniert.
Dann kommt man bei euch raus.
Da kommt man in Greven raus, tatsächlich direkt am Flughafen.
Stimmt, die sitzen da, ja, genau, da ist ein Büro. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und auch mit den neuen, modernen Anlagen, jetzt mit Kennzeichenerkennung und allem, was wir hier so an Pipapo haben. Also ich muss sagen, da haben wir hier schon gut was zu bieten und die Preise sind auch noch relativ fair in Osnabrück, anders als in anderen großen Städten.
Jetzt werden die Preise erhöht.
Ja, ist für mich
Automat
egal.
Automat sofort.
Ich kann 3 Stunden mit Elektroauto-Kennzeichen umsonst parken. Ich muss nicht in die Parkhäuser, außer ich möchte länger als 3 Stunden bleiben. Dann parke ich natürlich gerne bei Goldback Parking Service.
Das Geld auch gut aufgehoben.
Aber um nochmal so eine Größenordnung zu droppen, was wir so an Bauleistung tatsächlich dann auch haben. Also wir haben wirklich mehr als 2 komplett fertige Gebäude, die wir pro Arbeitstag an den Kunden übergeben im Schnitt. Das ist so mal, wenn man sich das überlegt, was da so dranhängt, was auch so Bauzeiten da dranhängen und so weiter oder mit der Planung und so. Das sind einfach schon enorme Mengen, die wir da mittlerweile auch an Leistung abgeben.
Die Größe mag ich, weil sonst kriegt man ja immer bei Bauunternehmen eher so Tonnen Beton und
ja,
keine Ahnung was. Da kann ich auch nichts mit anfangen.
Könnte ich dir auch noch raussuchen, die weiß ich nur nicht auswendig. Nee, aber
lass mal. Also 2 Gebäude pro Tag, da kann ich mehr mit anfangen.
Also wir haben halt über 500 fertiggestellte Gebäude im Jahr. Wenn du jetzt überlegst, wie viele Arbeitstage hat man dann so, dann bist du ungefähr bei im Schnitt etwas über 2 pro Werktag, die wir wirklich schlüsselfertig an den Kunden übergeben.
Ah, cool. Also man merkt, dass die 13.000 Mitarbeiter bei euch auch durchaus, sagen wir mal, vielseitige Jobs haben. War mir selber gar nicht so bewusst, wie vielleicht auf der einen Seite standardisiert ihr seid, aber auch dann auch vielleicht servicegetrieben hinten raus. Wir kommen nachher nochmal ein bisschen dazu, was das vielleicht dann auch vielleicht für euch bedeuten mag heutzutage, weil wir sprechen nachher so ein bisschen über das Thema SOC. Wen wundert's, ne? Haben wir dieses Jahr wenig drüber gesprochen, aber
wir hatten das ja schon. Wir hatten ja schon das Jahr des SOCs eigentlich.
Wir hatten ja schon das Jahr des SOCs.
Wir haben ja ein anschließendes Jahr, was darauf aufbaut.
Genau.
Kommt heute auch noch.
Und heute haben wir mal ein bisschen ein anderes angrenzendes Thema dabei, wo Sebastian uns vor allen Dingen sehr, sehr viel aushelfen wird und in die tatsächlichen Welten bei Goldbeck mit reinnimmt. Aber bis wir dahin kommen, schielen wir vielleicht nochmal mit ein, zwei Augen in deine Vergangenheit. Denn deine Vergangenheit ist eigentlich aus dem Pentesting heraus. Nimm uns da mal so ein bisschen mit rein, was deine Vergangenheit ist und wie sie aussah und was dich dann so von der offensiven Seite vielleicht auch auf die defensive Seite gebracht hat und was es dir vielleicht heute bringt.
Ja, gerne. Also die Reise startete vor einer ganzen Weile, also ich relativ klassisch, Studium Informatik in Aachen, Bachelor, war noch nicht so viel zu machen, da war super viel Mathe-lastig und relativ viel allgemeiner Kram. Im Master habe ich mich dann vertieft in den Bereich Security mit rein. Das war damals so, dass es dort eine Juniorprofessur gab an der Uni und dort gab es dann eben zum ersten Mal im Master, da Vorlesungen angeboten wurden und es gab ein gesamtes Semester lang ein Praktikum, ein Hacker-Praktikum oder ein Hacking Lab, wie es damals genannt war. Es hat unheimlich viel Zeit gekostet, hat einen, aber was halt unheimlich lehrreich und unheimlich spaßig war. Und es war im Endeffekt aufgezogen wie so ein CTF am Ende des Tages. Mhm. Aber das halt über ein halbes Jahr gestreckt, das war ziemlich lustig. Und es war so ein bisschen mit der Einstieg dann auch in, ich sag mal, gewisse Kreise oder in gewisse Freundes- oder Bekanntengruppen, die man dann eben an der Uni dann auch hatte, wo wir dann gemeinsam CTF gespielt haben, wo dann auch ein bisschen das Kennenlernen für gewisse Unternehmen mit dabei war, weil Leute einfach da gearbeitet haben zum Beispiel. Und am Ende hat sich das dann bei mir so ergeben, dass ich mich da immer weiter rein vertieft habe, da dann eben auch alle möglichen Vorlesungen, alles mitgenommen habe, was irgendwie ging. Und dann eben auch schon während des Masters dann den Schritt rüber in die berufliche Laufbahn genommen habe, dass ich dann schon gegen Ende des Masters eben schon anfing zu arbeiten bei einem Pentest-Dienstleister, der also wirklich auch mit exklusiv und unabhängig anfing zu sagen, wir machen wirklich nur Penetrationstests, also für die, die es nicht kennen, IT-Sicherheitsüberprüfungen am Ende des Tages, aber auf eine sehr praktische Art und Weise. Also am Ende, das, was zählt, ist nur das, was man wirklich auch exploiten kann und nur dann, wenn es auch wirklich irgendeine Art von Mehrwert bringt. Also irgendeine Kleinigkeit wie irgendein offener Port oder ein selbstsigniertes Zertifikat sind erstmal noch nicht so viel wert, also über ein informationelles Finding hinaus, wenn ich damit nichts anfangen kann. Und am Ende war es halt wirklich das Ding zu gucken, okay, was kann ich denn wirklich tun? Was ist wirklich exploitbar und was passiert danach heraus? Das war ein ganz großer Teil zu gucken, wie kommen wir da dran und was bedeutet das nachher für den Kunden auch? Hab dann Studium nebenbei fertig gemacht und bin dann da in Vollzeit eingestiegen und dann da erstmal so meine ersten paar Jahre des Berufslebens verbracht und unheimlich viel natürlich gelernt, ein unheimlich spannender Beruf. Wir sind damals halt in einem relativ kleinen Team unterwegs gewesen, so um die 10 Leute waren wir. Und eben diese Fokussierung exklusiv auf Pentests und eben ganz bewusst auch abgegrenzt von jeglicher Beratungstätigkeit oder jeglicher Zusammenarbeit mit irgendwelchen, sag mal, lösungsfindenden Produkten oder Dienstleistungen. Um wirklich zu sagen, ey, wir haben nichts davon, wenn wir euch jetzt hier folgende Schwachstellen aufschreiben oder folgende Sachen aufzeigen. Da haben wir nichts davon, außer den, ich sag mal, Informationsgewinn oder auch für euch dann als Kunden. Und das war sehr hoch geschätzt. Und das Interessante daran ist, dass man halt sehr viele Unternehmen sehr tief kennenlernt, sehr Unternehmen, vielleicht auch Hardware-Komponenten oder auch dann auch, wenn man vor Ort Netzwerktests tatsächlich macht, man sagt so, wir gucken jetzt mal wirklich, setzen uns da mal rein für ein paar Tage in die Unternehmensstruktur und gucken mal, was von dort aus dann geht, schauen uns mal so Port Security an, schauen uns mal an, wie die vielleicht herausgehebelt werden kann, schauen uns mal an, wie weit wir kommen aus öffentlich zugänglichen Bereichen, aus Empfangsbereichen, vielleicht auch an öffentlichen Gebäuden, aus den Bereichen ganz vorne, weil in der Regel, selbst wenn da Zugangskontrollen oder Schleusen sind, da ist immer irgendwo eine Klappe, die man entweder mit einem Schraubendreher oder mit einem, vielleicht auch ohne Schraubendreher, einfach nur die Klappe aufmachen kann und da sind eigentlich immer irgendwelche Netzwerkports dahinter und in vielen Fällen sind die halt eben nicht abgesichert und dann mal gucken, okay, was kriegen wir denn? Kriegen wir hier eine IP-Adresse? Gucken wir uns mal um, was finden wir denn da so? Was ist denn da so sichtbar?
Passt zu deiner kreativen Arbeit.
Ja, tatsächlich. Das ist aber auch, man darf das nicht vertun. Das ist unheimlich viel Technik, unheimlich viel Spaß. Allerdings, den Spaß, den man hat, das ist ja nicht das, wofür einen der Kunde nachher bezahlt. Der Kunde bezahlt einen ja nachher dafür, dass man einen Bericht abliefert. Das klingt jetzt sehr trocken und ich möchte doch niemanden entmutigen, der in diese Richtung gehen möchte, weil das ist eine super interessante Tätigkeit und macht unheimlich viel Spaß. Aber am Ende des Tages, das, was für den Kunden zählt, ist das, was an Bericht dabei rumkommt. Ich kenne es ja mittlerweile auch aus der anderen Perspektive. Wichtig ist das, was bei rauskommt und was man dann auch nochmal als Dokumentation zum Nachlesen hat. Und das war damals immer schon einer unserer größten Ansprüche, dass wir gesagt haben, wir brauchen unser eigener Anspruch ist eine unheimlich hochqualitative Dokumentation. Das heißt, wir haben immer gesagt, selbst wenn jetzt hier ein Jahr später oder zwei Jahre später sich jemand diesen Bericht nochmal rausholt, der vielleicht damals im Test überhaupt nicht mit dabei war. Der muss diesen Bericht sich angucken und der muss anhand des Berichts, muss er verstehen, was waren die genauen Voraussetzungen, welche Zugänge hatten wir, zu welchem Zeitpunkt, wo befanden wir uns netzwerktechnisch gesehen und was waren die Möglichkeiten, die wir hatten und die logischen Schritte, die wir gegangen sind, welche Befehle haben wir ganz konkret ausgeführt, welche Skripte haben wir genutzt, um folgende Ergebnisse zu erzielen. Und das war dann halt tatsächlich auch eine 1:1 Anleitung zum Ausnutzen und zum Exploiten dieser Schwachstelle. Dementsprechend sensibel waren diese Berichte nachher auch. Also ich weiß noch, wir haben da unheimlich viel Aufwand betrieben. Ich vermute mal, die Kollegen werden das bis heute noch betreiben, weil es eben diese Sensibilität da ist, obwohl die Reisetätigkeit heute nicht mehr so hoch ist. Ich meine, in dieser Vor-Corona-Zeit war das ja noch ein Gang und Gäbe. Wir sind zum Vorgespräch zum Kunden gefahren, wir sind Projektstart, haben wir dann aus der Ferne, aus den Büroräumen immer gemacht und wir sind zu jedem Ende eines Testes, lass ihn mal im Schnitt vielleicht so eine Woche gehen, also 5 bis 10 Tage durchschnittliche Pentest-Beauftragungszeit, und zu jedem Abschlusstest vor Ort zum Kunden hingefahren, haben versucht, im besten Fall einen kompletten Workshop-Tag dort zu realisieren, weil auch damals uns schon immer klar war, die besten Ergebnisse lassen sich präsentieren oder nur das, was sich präsentieren lässt und tatsächlich den Betreffenden auch wirklich vorführen lässt, den Administrationskollegen, aber vielleicht auch den IT-Leitung oder Geschäftsführung oder, das ist das, was am Ende nachher wirklich hängen bleibt. Und da hast du dann auch die Techniker vor Ort sitzen, mit denen du diskutieren kannst, die nochmal Fragen stellen können. Oder eben auch das Management, was dann plötzlich ganz große Augen kriegt, wenn vom Webshop die Kreditkartendaten plötzlich auf dem Beamer runterrattern, weil man halt diese Schwachstelle gerade live demonstriert hat.
Es ist ja auch so, dass so ein Pentest-Bericht, so wie du ihn jetzt mal beschrieben hast, ja auch nicht für diese unterschiedlichen Zielgruppen, die es dann vielleicht auch gibt, für die Ergebnisse, auch nicht immer so ganz einfach zu lesen ist. Und dann bietet sich das ja auch an, mal da vor Ort in ein Gespräch zu kommen und das Ganze auszuführen. Du hast eben auch schon über so die andere Perspektive gesprochen, die du jetzt heute hast, nämlich mal so gesagt auf der defensiven Seite. Was bringt dir die Seite von früher heute, sag ich jetzt mal, deine offensive Seite für heute?
Den Sichtwechsel, also wirklich diese Angriffsperspektive oder diesen Perspektivwechsel. Ich glaube, ich profitiere heute noch extrem stark davon, von dieser Pingeligkeit, die wir damals, oder dieser Qualität, könnte man ja positiv formulieren, die wir damals im Bericht an den Tag gelegt haben. Wir haben mit 3 Leuten im Team gearbeitet und wir haben stundenlang darüber diskutiert, was genau das jetzt eigentlich für eine Auswirkung hat. Welcher Hintergrund oder welche Ursache jetzt eigentlich genau hinter welchem Problem steckt, um das auch auseinander zu differenzieren. Also diese Fähigkeit, differenziert unterschiedliche Angriffsperspektiven einzunehmen, aber auch unterschiedliche Angriffswege zu fahren, um wirklich zu unterscheiden zu können, okay, wir haben jetzt diese 5, 6, 7, 8 verschiedenen Dinge. Ist das eine Ursache? Ist das ein Symptom? Ist das eine direkte Auswirkung daraus? Und wie unterscheiden die sich auch davon? Um das dann daraus zu schlussfolgern, okay, welche Angriffswege sind denn überhaupt valide und was passiert dann nachher überhaupt daraus? Welches Problem haben wir eigentlich? Und sich darüber dann eben sehr klarer zu werden, auch sehr kleine Diskussion darüber zu werden, über welches Problem wir gerade reden. Und oder welches Problem daraus gerade resultiert, um dann überhaupt in der Lage zu sein, eine vernünftige Lösung zu entwickeln. Weil wenn ich das Problem nicht verstanden habe, dann kann ich da machen, was ich will, aber ich kann vielleicht auch Glück haben und nachher das lösen, aber so richtig weiß ich gar nicht, was muss meine Lösung denn eigentlich können, wenn ich das Problem nicht verstehe.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr viel bringt und das hat man dann wahrscheinlich auch als Hintergrund gehabt, warum du dann gesagt hast, es ist jetzt an der Zeit für mich, einen Wechsel anzutreten. Ich glaube, bei dir war es ja auch ein bisschen verbunden mit dem Wechsel zurück in die Heimat. Genau. Aber es war ja auch ganz bewusst ein fachlicher Wechsel, oder?
Genau, richtig. Da kam damals viel zusammen. Ich hatte noch so eine Zwischenstation bei einem Softwarehersteller. Etwas unglücklich, aber im Wesentlichen kam dann so die Situation zusammen, dass unser Sohn geboren wurde und ich in der Elternzeit war und sowieso mich beruflich verändern wollte. Einfach aus dieser offensiven Tätigkeit, teilweise auch sehr, sagen wir mal, sehr destruktiven Tätigkeit und auch sehr dokumentationslastigen Tätigkeit. Mhm. Weil dieser fancy Hacking-Part, den man sich immer sofort vorstellt, wenn man an diesen Job denkt, der ist halt tatsächlich ein verschwindend geringer Teil. Mhm. Der ist immer noch da und macht immer sehr viel Spaß, aber der ist relativ klein im Verhältnis zu den ganzen anderen Sachen. Das heißt, ich wollte einfach mal hin wieder zu einer schaffenden Tätigkeit, aufbauenden Tätigkeit und auch einer langfristigen Tätigkeit. Um zu sagen, okay, ich möchte von diesem klassischen Pentest-Geschäft mit jede Woche, vielleicht 2 Wochen schnelllebig, terminiertes Projektgeschäft, du fängst irgendwo auch wieder von vorne an, wenn du dann die 3., 4. Webanwendung nacheinander hast, dann ist der Teil, der irgendwie neu und cool und anders ist, dann doch irgendwie ein bisschen kleiner. Und ich möchte ganz gerne, wollte ich mal hin zu einer langfristigen aufbauenden Tätigkeit, um zu sagen, so, jetzt habe ich verstanden, wie das alles kaputt gehen kann. Und jetzt möchte ich aber eigentlich, würde mich jetzt mal viel mehr interessieren, wie kann man das denn langfristig mal besser machen? Weil auch wir als Pentester damals haben natürlich versucht, Empfehlungen abzugeben, wie man das Best Practice bauen könnte. Und um ehrlich zu sein, habe ich damals nie richtig verstanden, wenn wir Wiederholungstests hatten oder Dauerkunden hatten, die dann immer wieder gekommen sind, 2-3 Mal im Jahr vielleicht über mehrere Jahre hinweg, warum die Dinge immer noch da waren, die man da letztes Jahr so gefunden hat. Also wie kann denn das sein? Man kann sich da doch einfach drum kümmern quasi. Und da habe ich heute ein ganz anderes Bild davon, ein ganz anderes Verständnis. Und das kam zusammen mit einer persönlichen Veränderung eben, so mal Familiengründung. Wir wollten wieder zurück wieder in die Heimat. Meine Frau und ich, wir kommen beide hier so aus dem Paderborner Umfeld. Und da ist natürlich so Familienanschluss war ein ganz großes Thema. Und deswegen traf sich das ganz gut, dass in dem Moment oder zu der Zeit Goldbeck tatsächlich gerade genauso etwas ausgeschrieben hatte. Wir hatten damals... hatte Goldbeck seinen ersten Pentest tatsächlich machen lassen oder mal beauftragt. Mehr ein bisschen durch Zufall, weil wir für einen Pentest-Dienstleister gebaut haben, ein Bürogebäude, und darüber der Kontakt zustande kam. Und dann halt gesagt wurde, ja, sag mal, können wir mal Kontakt zu eurer IT-Abteilung haben? Wie sieht's denn aus? Wollt ihr nicht mal? Wer baut doch gerade für uns, dann können wir doch auch für euch mal ein bisschen noch...
Ein paar Leistung verrechnet.
So.
Die Wand gegen den Pentest.
Und am Ende war tatsächlich dann eins der Ergebnisse aus dem Test, also der Test ist ausgefallen, wie er immer ausfällt, wenn man zum ersten Mal irgendwo testet.
Viel rot.
Es gab viel Erkenntnisgewinn, möchte ich mal sagen. Und einer der abgeleiteten Maßnahmen war halt unter anderem, dass man unbedingt mal eine Person braucht, eine Stelle schaffen muss, die sich exklusiv um diese Thematik kümmert. Man war technisch immer schon sehr gut unterwegs, aber da mal jemanden zu schaffen, der halt nicht nur nebenbei das immer macht, sondern der sich halt explizit sowohl zeitlich als auch fachlich auf dieses Thema spezialisiert, um das daran voranzutreiben. Und damals ist eine ganz interessante Entscheidung getroffen worden. Man schwankte dazwischen, ob man sagt, man baut das als eine Art Stabsstelle auf, um so eine Art Governance damit reinzubekommen, die ja vielleicht sogar außerhalb der konkreten Administrationskollegen sitzt und so ein bisschen kontrollierend oder auch beobachtend, reportend von außen drauf schaut. Da hat man sich dagegen entschieden, man hat sich für einen anderen Weg entschieden und zu sagen, okay, man setzt diese Person oder diese neue Stelle mitten neben die Admins, um eine höchstmögliche Akzeptanz zu schaffen. Ein bisschen auch, um tatsächlich zu vermeiden, dass Leute Sachen verstecken. Man wollte die Person oder die Stelle, die dann in mir aufgegangen ist, halt tatsächlich genau zu den Admins setzen, damit die alles mitbekommt, was da so geht. Damit die auch alles sehen kann, alles mitbekommt. Damit es ein auch gefühlt ein echter Teamkollege ist, vor dem man nichts verstecken braucht, aber am Ende auch nicht viel verstecken kann. Und nicht halt irgendjemand, der halt von außen, von einem anderen Team, vielleicht sogar von einer höher geordneten Stabsstelle auf die Thematik guckt, wo man dann ja dann doch mal tendenziell eher dazu neigt, Dinge im Reporting ein bisschen verschwimmen zu lassen, nicht so die ganz genauen Details rauszuholen, wenn da nicht genau nachgefragt wird. So. Man antwortet natürlich wahrheitsgemäß, aber wenn Dinge nicht gefragt werden, naja. Ne?
Ja, passt schon.
Genau. Und das hat tatsächlich auch sehr, sehr gut geklappt. Die Gefahr, der man sich zwar bewusst war, war, dass natürlich die Gefahr besteht, dass hier jemand dann viel stärker plötzlich ins Alltagsgeschehen mit eingebunden wird und auch... Es war dann schon die Idee zu sagen, wir setzen dich dahin, damit eben die Akzeptanz da ist, damit du da bestmöglich auch wirksam werden kannst. Aber halt dich aus dem Tagesgeschäft raus. Wir wollen dich da komplett von rausnehmen. So, ersteres hat super geklappt. Also die Akzeptanz und auch die Möglichkeit zu sehen, die Möglichkeit zu verändern, zu gestalten. Auch die Akzeptanz und die Annahme der Änderungen, die man dann vorgeschlagen hat oder der Verbesserungen oder auch das Problembewusstsein, das hat wunderbar funktioniert. Und das mit dem Raushalten aus dem Tagesgeschäft hat halt gar nicht geklappt. Wen wundert's? Der Gefahr muss man sich einfach bewusst sein.
Könnte vielleicht auch an dir als Person liegen.
Ja, wie soll man sagen? Also IT ist ja typischerweise nie, also man würde ja immer sagen, natürlich kann man auch eine Person gebrauchen. Man ist ja in der Regel nie so aufgestellt, dass man sagt, nö, eigentlich ist alles cool, eigentlich so, die meisten haben so 80% Arbeitstage, passt schon, nö, ist alles cool. Das sagt man ja erstens nicht und zweitens ist das tatsächlich auch in seltenen Fällen im IT-Bereich so. Normalerweise haben die echt richtig viel zu tun und es ist immer erstaunlich, mit wie wenig Leuten man dann doch so viel Zeug gerockt bekommt. Und so war es dann natürlich auch. Und wenn dann jemand kommt, der technisch noch ein bisschen Ahnung hat und ein bisschen was kann und ein bisschen was macht, dann ist man natürlich schnell dabei zu sagen, nee, alles klar, passt schon. Ehrlich gesagt, oder hier übernimm mal, mach du doch mal, kannst du mal mit drauf gucken. Und ehrlich gesagt, hatte ich mir das auch deutlich einfacher vorgestellt am Anfang. Ne? Stell mir vorgestellt, okay, ich komme da hin, so als eine Art kleiner interner Pentester, komme da hin, finde irgendwie von Woche zu Woche neue Sachen, arbeite mit denen, mache so kleine interne Workshops, zeige denen so, wo das Problem ist, ein bisschen das Geschäft von vorher, nur dass ich dann das langfristig mit begleite, wie man es denn besser macht. Und genau da liegt das Problem. Das ist nicht mal eben so gemacht. Und das ist auch nicht mal eben so gesagt, ihr müsst es jetzt so und so machen. Du fängst dann an zu gucken, ich weiß noch, erste Woche irgendwie, ich habe ganz motiviert angefangen. Mein Chef hat damals immer gefragt, was brauchst denn du noch? Brauchst du noch irgendwie Hardware, noch irgendwas? Und ich habe gesagt, nö, also ich habe meine Tools, ich habe mein Zeug, ich mache jetzt hier mal. Und habe dann nach ein paar Tagen eben so die Standardergebnisse gehabt, relativ ausführlich und gedöns, haben das gezeigt. So, ja, cool, und was machen wir jetzt? So, ja, jetzt müssen wir Leute finden, die das fixen. Also ja, dann viel Spaß. Und dann mal losgelaufen, haben geguckt, okay, wer ist denn dafür zuständig, wer ist dafür verantwortlich? Und auch in den Jahren damals, das ist jetzt 8 Jahre her, war auch die Zuständigkeit noch nicht immer, noch nicht so klar, wie sie heute vielleicht ist. Ich meine, wir haben uns zwischendurch viel auf den Weg gemacht, dann auch mit Service Management und Zuständigkeiten und zumindest auch Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und auch einer etwas klareren Trennung, die auch aufgrund des Wachstums dann notwendig wurde. Man kann nicht mehr mit allen alles machen irgendwann. Aber damals war das teilweise noch nicht. Und dann, selbst wenn man dann jemanden hatte und sagt, okay, du hast also jetzt hier du machst das AD unter dir oder du steuerst das, administrierst das mit, du hast hier eine Gruppenrichtlinie. Wir müssen jetzt mal was tun, um vielleicht diese und jene SMB V1 schon mal zu unterbinden oder wir müssen irgendwie noch Signing mit anschalten fürs SMB und so. Und dann steht er da und sagt, ja, okay, habe ich verstanden. Also so wie du das erklärst, was kann denn dann passieren? Ah, okay, ach, das kann dann passieren. Oh, das wäre nicht so schön. Das müssen wir dann doch irgendwie mal anders machen. Habe ich verstanden, aber wie machen wir das denn? Ja, es gibt hier, hab mal recherchiert für dich, es gibt hier folgende Einstellungen, die du setzen kannst. Ja, okay, aber hast du das mal ausprobiert? Also, was passiert denn dann, wenn ich das mache? Also, du kennst doch unsere Umgebung. Ach nee, kennst du nicht, du bist erst eine Woche da. Aber lern sie doch mal kennen und was passiert denn? Was kann denn dann passieren? Und selbst wenn da nichts, oder wenn es am Anfang noch nichts passiert und nach einer Woche stellen wir fest, oh, dieses und jenes Problem ist aber aufgetreten, wie drehen wir das denn dann zurück? Kennst du dich mit Gruppenrichtlinien aus? Ich so, also ich kann sie analysieren und ich kann sie auch, also so ein Assessment machen da drauf. Mhm. Ja, aber was meinst du jetzt? Meint er so, naja, hast du schon mal eine angelegt? Ich so, nee. So, was hast du denn? Also, hast du das nicht gelernt? Ich so, na, ich habe studiert. So, ach, du hast gar keine Ausbildung genossen. Jetzt verstehe ich das. Na komm, setz dich erstmal bei mich. Ich zeig dir erstmal, wie jetzt hier so eine GPO funktioniert und wie die wirkt und wie man die setzt und dass man so eine Problematik hat, wenn man einen Wert setzt und nachher diese Grupprichtlinie wieder deaktiviert, ist dieser Wert nicht automatisch wieder weg oder auf Default, sondern der bleibt manchmal auch da.
Das ist ein Feature, das ist kein Bug.
Ja, es ist eine, ja, es ist eine Eigenschaft. Auf jeden Fall, so kommst du dann eben Stück für Stück in die Situation, dass du dann erstmal sagst, okay, pass mal auf, ich habe ja noch die Zeit, ich bin noch neu, ich versuche erstmal rauszufinden, wie das geht, ich mache es mal einen kleinen Test, wir machen eine kleine Testgruppe, wir machen vielleicht nur uns ITler und dann gucken wir mal und dann zeige ich dir in ein paar Tagen die Ergebnisse und dann kommst du Stück für Stück immer weiter in die Rolle, dass du dann doch operativ diesen Change betreust, diese Umsetzung dieses Changes, auch wenn wir es damals noch nicht so genannt haben. Und das geht dann in ganz vielen Bereichen. Dann redest du mit den Firewall-Kollegen und lässt dir mal das Firewall-Regelwerk zeigen und überlegen, was du da verbessern kannst. Und dann finden die raus, dass du schon mal Firewalls bedient hast. Und dann fragen die dich, ob du nicht auch da deinen Zugang haben kannst. Da kannst du ja selber viel besser gucken, als wenn ich dich immer nur dir das zeige. Und dann hast du Änderungswünsche und dann hast du jetzt schon deinen Zugang und dann so, ja, dann, du weißt doch, was du tust, dann mach das doch einfach, so ist doch viel besser, als wenn du das jetzt hier noch, wir können das gerne kurz durchsprechen, aber du weißt doch genau, was du tust, dann mach doch mal. Und so landen dann viele Dinge plötzlich auf deinem Tisch, die du da eigentlich gar nicht haben wolltest. Und dann war es das plötzlich mit dem Gedanken, dass du kein Daily Business machst. Aber das war dann vorbei.
Ist auf jeden Fall sehr interessant zu hören, weil ich hätte mir jetzt zum Beispiel gedacht, wenn man so als Externer reinkommt und sagt, okay, jetzt ist hier jemand, der kümmert sich um Pentests, es gibt irgendwie mal ein erstes Ergebnis, das war vielleicht nicht so gut ausgefallen, jetzt kommt da jemand, macht Cybersecurity, ist ja auch ein sehr großes Kulturding in den Unternehmen, dann zu gucken, wie kommst du in dieses Team rein, so wie du das auch beschrieben hast, ne? Den Anschluss finden bei den Admins, die ja wahrscheinlich auch teilweise schon seit Jahren dabei sind und Dinge aufgebaut haben, dann auch eine Anerkennung zu bekommen. Aber es hört sich ja in deinem Falle so an, dass du ich sag mal, mit Kusshand aufgenommen wurdest.
Ja.
Oder hast du jetzt nur die positiven Seiten erzählt? Weil das ist ja so ein Transformationsprozess, der ja auch bei einigen manchmal ja negativ aufschlagen kann, wenn man dann ja kommt und sagt, okay, so wie du das jetzt aufgebaut hast, ist es vielleicht nicht ganz optimal, mach das mal anders. Und dann gibt es ja Leute, die in ihre Schutzhaltung gehen und sagen, wie hätte ich das denn machen sollen? Ich kenne das ja gar nicht besser. Ja. Security habe ich nie gelernt. Was willst du denn jetzt?
Das ist so. Das sind natürlich über viele, viele Jahre gewachsene Strukturen da teilweise. Also generell überhaupt die Umgebung, in der wir uns da befanden. Goldbeck hat schon sehr, sehr, sehr früh mit Digitalisierung angefangen. Mhm. Wir haben schon bestimmt 10, 20, wenn auch nicht vielleicht sogar mehr Jahre, bevor ich gekommen bin, hatten die schon digitalisierte, automatisierte Produktionsprozesse. Also wo wirklich dann Produktionsmaschinen teilweise selbst gebaut, Software selbst geschrieben, sich die nächsten Aufträge von irgendwelchen Textdateien, von irgendwelchen File-Servern abgeholt haben oder aus irgendwelchen Datenbanken gelesen haben. Das heißt, das ist nur ein Beispiel mal aus der Produktion heraus, aber an ganz, ganz vielen Stellen unheimlich digital und technisch weit und einfach über viele Jahre gewachsen, so nach Best Practice nicht, aber nach dem, wie es halt pragmatischsten funktioniert hat, so möchte ich mal sagen. Und du hast recht, man kommt da rein und wird erstmal beäugt. So, ich habe im Nachhinein erfahren, dass mein damaliger Chef tatsächlich im Vorfeld gesagt hat, liebe Leute, da kommt jetzt jemand, seid nett zu dem.
Auch wenn er euch auf den Finger guckt.
Der wird euch auf die Finger gucken, der meint das aber nur gut, seid bloß nett zu dem. Habe ich im Nachhinein erst erfahren, aber naja. Es hat er aber, also wirklich, muss ich echt eine Lanze verbrechen, das hat er gut eingestielt damals. Dazu kam, dass ich dann technisch auch liefern konnte. Also das war, glaube ich, viel die Sorge von den Kollegen, dass da halt so die nächste Consulting-Beratungsluftnummer jetzt kommt. Und fairerweise, die Gefahr bestand real, weil ich im Vorstellungsgespräch, wenn ich mich erinnere oder wenn ich mich richtig erinnere, ich wurde nicht eine fachliche Sache gefragt. Was ich im Nachgang jetzt, wo ich mittlerweile auch in eine Führungsposition gerutscht bin seit ein paar Jahren und auch viele Bewerbungsgespräche mache, einfach das war einfach sträflich gefährlich, sage ich mal. Ne? Ein heikles Spiel. Hat gut funktioniert. Man hat viel darauf vertraut, dass eben die Sachen, die ich erzähle und auch die Tätigkeit, die ich gemacht habe, dass das für sich spricht. Aber ich wäre bei mir damals nicht durchgekommen durchs Bewerbungsgespräch. Also, aber na gut. Jedenfalls, mit technischen Fakten überzeugen, das hat ganz gut geholfen, tatsächlich dem entgegenzuwirken, weil, und auch dann dieser Gedanke daraus, den Leuten nicht nur zu sagen, ja, das ist blöd, weil damit bin ich nicht weitergekommen. Ich habe das am Anfang, oder man rutscht dann immer schnell rein mit, du musst es so tun, weil das ist besser so. Ja, und dann stehen da diese wirklich Senior-Admins, diese Silberrücken, die unfassbar viel geleistet haben und auch unfassbar viel wissen, stehen dann vorne und sagen, nee, verstehe ich nicht. Also da muss ich nochmal reinhaken, das verstehe ich nicht, das musst du mir erklären. Da stelle ich mich jetzt ganz dumm, erkläre mir warum. Also wenn das keinen Mehrwert für mich hat, dann sehe ich nicht, dass wir das machen müssen. Was erstmal wie eine Abwehrhaltung wirkt oder nicht sehr mitarbeitend konstruktiv, aber eigentlich nur jetzt nicht der Schutz und Bewahren des Bestehenden ist, sondern eigentlich der Wunsch, möglichst pragmatisch das Ganze besser zu machen. Und dazu müssen sie aber den Mehrwert verstehen. Das heißt, du musst dann gucken, dass du denen verargumentierst, was besser ist, indem du denen zeigst, was aktuell blöd ist an der Lösung. Und da kommt eben das, wie wir es im Pentest damals auch gemacht haben, zutage, dass man halt wirklich zeigt, okay, wir haben hier vielleicht 1000 Baustellen, gar keine Frage, hat man immer am Anfang oder man wird immer eine gewisse Anzahl Baustellen haben, die müssen wir jetzt priorisieren und ich erkläre dir anhand der Auswirkungen, an der konkret echt zeigbaren Auswirkungen, ich kann dir das hier und jetzt demonstrieren, was da passiert. An der Hand priorisieren wir eben dann, woran wir, also was wir zuerst machen und woran wir, wo wir die meiste Power reinstecken. Und so kriegst du dann auch bei den Admin, oder habe ich es zumindest ganz gut geschafft, bei den Admin-Kollegen eine gewisse Akzeptanz eben zu schaffen und zu bekommen, dass klar war, okay, das ist nicht schön, dass wir das jetzt umbauen müssen, dass wir das umstrukturieren müssen, aber ja, ich habe verstanden, dass das halt so echt ein Problem werden könnte für uns.
Nimm uns mal mit so von der Vergangenheit. Also ich glaube, da können ganz viele ganz schön viel daraus lernen. Vielleicht auch, wie man so eine Rolle positioniert, wie man vielleicht dann auch diesen Zusammenschluss fördern kann. Nimm uns mal so ein bisschen jetzt in die Gegenwart. Du hast jetzt eben schon gesagt, hast Führungsverantwortung, hast eine IT-Security-Truppe aufgebaut bei euch. Geh mal so ein bisschen drauf ein, was ihr da macht. Ich habe auf jeden Fall schon verstanden im Vorgespräch, ihr habt euch das eine oder andere an, ich sag mal, täglichen Aufgaben, was du damals versuchst und wolltest, nicht bei dir auf den Tisch zu kommen. Habt ihr mittlerweile im Team, macht ja auch Sinn, bei mehreren Mann. Was macht ihr da so alles? Unter anderem, ja, SOC, haben wir gleich schon mal, können wir schon mal vorschieben. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Was macht eure Truppe alles?
Wir machen mittlerweile eine ganze Menge. Also wir haben einen ganz schönen steilen Ritt oder eine ganze gute Achterbahnfahrt hinter uns. Wir haben so in den letzten vor 4 Jahren fing es ungefähr an, den ersten zusätzlichen Kollegen, um ein Team aufzubauen. Der ist jetzt ungefähr 3,5 Jahre da. Also wir sind jetzt innerhalb von 3,5 Jahren von einer Person auf momentan 14 Vollzeitleute plus Azubis, plus Werkstudenten, plus dualen Studenten. Also auf eine ganze Menge Leute gewachsen und das halt in relativ kurzer Zeit. Das war ein ganz ordentlicher Ritt, der auch unheimlich viel, ich sag mal, Gruppen oder zwischenmenschlich, gruppendynamisch dann einfach auch mit einem so gemacht hat. Und am Ende, wo wir jetzt gerade stehen, wir betreuen die komplette Firewall-Installation. Das haben wir dann aktiv zu uns gezogen, was eher unüblich ist, weil es eine reine operative Tätigkeit am Ende ja ist. Und das in einem Security-Team zu haben, habe ich selten gehört tatsächlich. Mhm. Also ab und zu passiert das. Ist bei uns ein bisschen aus der Historie heraus erfolgt, dadurch, dass ich das halt mit auf dem Tisch hatte dann oder mit übernommen habe und es dann geschafft habe, dass wir dann die Entscheidung bekommen haben oder auch dann die Überzeugung leisten konnten, dass wir daraus eben ein Team aufbauen müssen. Dann haben wir eben aus den Tätigkeiten, die ich bei mir eh hatte, geguckt, okay, was macht davon Sinn? Was lassen wir? Was müssen wir vielleicht irgendwie anders machen? Die meisten Sachen sind aber geblieben, sodass wir heute eben die Firewall betreuen. Wir betreuen das komplette SOC, komplett intern auch und komplett in Eigenleistung. Kommen wir gleich noch zu. Und wir betreuen einen Bereich, der, wir nennen ihn dann Security Surface Attack Management. Schöner Name oder ein umfassender Name. Wir haben versucht, irgendwie einen Namen zu finden dafür. Im Wesentlichen, wir machen Schwachstellenmanagement in dem Bereich und die Pentesting-Dienstleisterbetreuung, aber auch die eigenen Pentesting-Aktivitäten. Hm. Weil am Ende unsere Überzeugung war, wenn wir einen Dienstleister, auch ein Pentest-Dienstleister muss gesteuert werden und die Ergebnisse, die er liefert, die müssen für uns ja auch nochmal intern bewertet werden und auch nochmal das Risiko nochmal bewertet werden. Weil so gut der uns auch kennt und solange wir mit dem auch zusammenarbeiten, am Ende des Tages kennen wir unsere Systeme besser und am Ende können wir noch besser eine Abschätzung davon treffen, was wie wichtig und wie dramatisch ist, beziehungsweise welche Zusatzannahmen wir treffen können oder welche Randparameter der Dienstleister, den man vielleicht nicht kannte, die nochmal eine Bewertung verändern können. Nach oben oder nach unten. Das geht tatsächlich auch in beide Richtungen. Und der Pentest-Dienstleister ist ja auch nur einer von ganz vielen Informationsquellen für so ein Schwachstellenmanagement am Ende. Und darüber hinaus, als vierten Bereich, fahren wir eben noch noch eine Beratungstätigkeit. Also wir haben dann so eine Architektur und Consulting aus der Security heraus für das gesamte Unternehmen. Viel natürlich für die IT, aber zum Beispiel, wenn eben neue Softwarelösungen eingeführt werden oder wenn komplett neue Konzepte mit an den Start gebracht werden, dass wir eben auch nochmal mit drauf gucken und sagen, okay, lasst uns versuchen, das bestmöglich von vornherein auch aus Security-Perspektive mit zu betrachten.
Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer großen Truppe und viel Verantwortung, auch im operativen Geschäft, was ihr euch damit reingeholt habt. Du hast eben SOC ja auch angesprochen mit dem Inhouse-Betrieb. Das ist ja eher etwas entgegengesetzt der Markttrends, würde ich jetzt mal sagen, was wir so mitbekommen. Viele Unternehmen im Mittelstand stöhnen ja darüber. Fachkräftemangel, wie soll ich die Leute fit bekommen? Keiner will nachts arbeiten und. Deswegen ist das ja schon beachtenswert, dass ihr das bei euch aufbauen könnt. Klar, Bielefeld ist natürlich auch eine Stadt, die hat einiges zu bieten an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sicherlich auch ein Punkt gegenüber anderen ländlicheren Regionen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber was hat euch dazu bewegt, das ganze Inhouse aufzubauen? Und was habt ihr, sage ich mal, für Mehrwerte schaffen können? Wann seid ihr damit auch angefangen? Das ist auch mal eine interessante Frage.
Ja, wir haben jetzt ungefähr vor 3 Jahren haben wir angefangen, den SOC aufzubauen. Also damals tatsächlich war wirklich die Überlegung, erstmal die ganz klassische Überlegung, was wollen wir eigentlich tun? Also wir hatten von uns aus schon, oder ich für mich hatte eigentlich die Idee, dass wir das gut und besser vor allem auch in Eigenregie oder in großem Eigenanteil leisten können und sind dann aber erstmal, weil es halt dann auch eine entsprechende Entscheidung ist mit Personalaufbau und so weiter verbunden, generell erstmal losgelaufen, ganz klassisch Make-or-Buy. Was macht man eigentlich? Marktanalyse gemacht, auch noch einen Dienstleister, Bielefeld, einen Consulting-Dienstleister mit reingeholt, der uns dabei geholfen hat, einmal den Markt zu screenen. Was gibt es denn da alles? Was für Anforderungen haben wir? Wie können wir uns eigentlich so eine zukünftige Zusammenarbeit eigentlich vorstellen? Und für uns war von vornherein eigentlich klar, egal, wen wir uns damit reinholen, selbst wenn es ein Full-Managed-Service-SOC-Dienstleister ist, das Ding läuft nicht alleine. Das braucht immer irgendwie noch Ansprechpartner auf unserer Seite, weil irgendjemand muss ja die Eskalation übernehmen. Irgendjemand muss ja am Ende des Tages mit unterstützen, mit vorantreiben, das Ganze im Unternehmen mit platzieren oder priorisieren oder eskalieren oder?
Du sagst es ja eben, ihr kennt eure Systeme am besten. Ne? Das ist ja auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir einen Ansprechpartner brauchen beim Kunden. Natürlich jetzt vielleicht nicht 24/7, aber in Eskalationen, aber vor allen Dingen auch genau an diesen Übergabepunkten, wo man dann von euch aus ja schnell sagen kann, ja, kennen wir, weil das System ist historisch gewachsen, ja, und genau, deswegen
agiert
das so.
Diese drei weiteren mit zusammen.
Einmal alle drei Mondkreise wird dieses Skript ausgeführt. Ne? Also das ist sicherlich ein entscheidender Punkt, ja.
Ja, genau. Und dann ist einfach auch die Frage, wie bist du aufgestellt? Also das soll keine Ausrede sein, aber wir damals waren faktisch einfach so aufgestellt, dass wir unheimlich viel gemacht haben, unheimlich viel Gutes gemacht haben und konnten, aber wir waren damals unheimlich schlechter drin, das irgendwie auf Papier zu bringen. Und je mehr du an Tätigkeit einem Dienstleister überträgst, auch an reaktiver Aktionstätigkeit tatsächlich, desto mehr und kleinschrittiger musst du das dokumentiert und aufgeschrieben haben, weil wie soll er das denn sonst wissen? Also du brauchst entweder sehr viel Zeit, den einzuarbeiten, wenn du bei so einem Dienstleister einen festen Ansprechpartner hast oder zwei, drei, dann kannst du die über einen sehr langen Zeitraum natürlich sehr gut in deine Systeme einarbeiten, ist eine Möglichkeit, oder du hast es sehr kleinschrittig aufgeschrieben, dass wirklich das Playbook klar ist, wenn das passiert, dann das. Und zumindest wir damals waren da unheimlich schlecht drin aufgestellt. Und wie gesagt, es soll keine Entschuldigung sein, weil man muss gewisse Dinge einfach mal aufschreiben und dokumentieren, wie man in gewissen Dingen umzugehen hat oder vorzugehen hat, wie gewisse Systeme zusammenhängen. Aber es war einfach, stand damals nicht der Fall. Und war einfach, gehörte mit in die Waagschale am Ende. Was macht man? Ne? Weil ganz klar war, okay, wenn wir einen Dienstleister reinholen, was kann der tun? Wir brauchen auf jeden Fall eigene Leute. Und dann sind wir erstmal losgelaufen und geguckt, okay, was gibt es denn eigentlich am Markt? Damals gab es dann viele Schlagworte dafür noch, ob das dann, also ich glaube, wenig, was ich gesehen habe, was dann wirklich SOC as a Service hieß. Damals hieß das dann teilweise so Managed Detection Response. Mhm. Manche haben es auch genannt Cloud SOC oder ja, Managed SOC, eher seltener noch. Da haben wir uns, sagen wir, Hausordnungen oder Größenordnungen für geholt, so erste Preisindikationen geben lassen und haben dann tatsächlich auch mal aufbereitet in einer relativ großen, relativ aufwendigen, ja, Folienschlacht jetzt nicht unbedingt, aber im Wesentlichen mal anzufangen, was für auch für Management tauglich, was ist eigentlich ein SOC? Was macht es eigentlich? Ja. Wofür stehen diese drei Buchstaben? Was tut es eigentlich? Welche Aufgaben gehören damit drunter? Und was kann eigentlich ein Dienstleister tun? Also was wäre so ein Managed Service Dienstleistung? Welche Aktivitäten stecken da eigentlich alle hinter, wenn man es mal aufdröselt? Also immer klassische Incident-Analyse ist ja nur ein Thema, aber du willst ja auch diese Plattform betreut haben, du willst diese Use-Cases, diese Erkennungsmechanismen willst du weiterentwickelt haben, du willst auch Automationen dabei haben, du willst Kommunikation haben im Incident-Falle, du willst eine, ich sag mal, Wiederherstellung zu einem sicheren Zustand haben, du willst auch, dass deine Sensorik funktioniert und du sie überwacht hast und so weiter. Das haben wir eben aufgedröselt in verschiedene, mal 6, 7, 8 verschiedene Untertätigkeiten, die da typischerweise erstmal mit drin sind, und haben uns mal überlegt, bei wem liegen die denn eigentlich anteilig? Also klar, Erstanalyse in einem Managed Service liegt beim Dienstleister. So, dafür ist der genau da. Aber viele andere Themen, wie zum Beispiel so interne Eskalation oder liegen halt dann eben nicht beim Dienstleister, sondern liegen zumindest anteilig deutlich stärker bei dir. Und das haben wir uns mal gegenübergestellt zu, wenn wir das jetzt in einer annehmbaren oder vergleichbaren Leistung selber machen wollen würden, wo liegen dann diese Tätigkeiten? Eher bei uns, eher beim Dienstleister, können wir ganz ohne Dienstleister, können wir das selber, brauchen wir doch noch irgendwie einen? Und dann auch nochmal Zahlen dran zu schreiben. Also wir hatten dann ja diese Preisindikationen vom Markt und haben dann gesagt, okay, wir brauchen darüber hinaus aber noch so 1 bis 2 Personen, die müssen sich auch vertreten können, die das Ganze intern dann eskalieren und annehmen und weitertreiben. Und wie viele Personen brauchen wir eigentlich, wenn wir das komplett selber machen? Unsere Schätzung war damals 7. Stellt sich raus, wir machen es heute mit weniger. Aber unsere Schätzung damals war 6 bis 7 Personen plus nochmal ein klein bisschen Dienstleister, weil unsere Empfehlung damals war, wir wollen, also auch das Fazit aus diesem Vergleich, gesagt haben, wir können das günstiger und besser, wenn wir es selber machen. Und auch so Argumente wie, also das allein hat dann, das reicht noch nicht unbedingt. Da haben wir noch ein bisschen versucht, Futter beizutun. Ne? Also wir haben natürlich so ein paar Zusatzannahmen getroffen, gesagt so, wir wollen das Ganze bitteschön im Gesamtportfolio aufbauen, welches wir schon haben. Also nicht so ein Best-of-Breed-Ding, wir nehmen uns den Virenscanner von da, die Mail-Protection von dort, dasjenige von da und so weiter. Sondern wir haben gesagt so, wenn wir das selber bauen, selbst wenn wir später so und so viele Leute genehmigt bekommen, werden wir das nicht von heute auf dahingestellt haben, weil die musst du erstmal finden, die musst du erstmal einarbeiten, die Leute.
Auch die Plattform muss man ja auch erstmal am Start bringen.
Genau, die musst du auch am Start bringen erstmal. Richtig, und du musst damit erstmal irgendwie bekannt werden und sowas. Und da haben wir gesagt, okay, das können wir sowieso nur stemmen, wenn wir das Ganze bestmöglich auf einer Plattformlösung aufbauen und haben damals eh schon Defender im Hause, das Defender-Produktportfolio im Hause gehabt, damals ja noch in verschiedenen Produktnamensbereiche. Mhm. Heutzutage ist das ja alles die Defender-Produktplattform. Die haben wir eh schon im Hause gehabt, anteilig, und haben gesagt, so, die nehmen wir, die bohren wir massiv auf, haben gewisse Lizenzüberschneidungen, die wir eh schon hatten, aufgrund von einer relativ Microsoft-lastigen Gesamtunternehmung. Und durch diesen Plattformansatz schaffen wir es eben relativ schnell, relativ gute Ergebnisse zu erzielen, auch mit sehr wenig Personal am Anfang. Hm. Darüber hinaus, was ein sehr schlagkräftiges Argument im Unternehmen war, tatsächlich, wir gesagt haben, wir haben eine Effektivität und eine Effizienz. Die Leute machen das Richtige und das, was sie, die richtigen Aufgaben, und das machen sie auch noch wirklich effizient. Das machen sie auch noch gut, weil sie eben in diesen ganzen breiten Bereich integriert sind. Sie wissen, wie das Unternehmen tickt auf der einen Seite, und sie wissen aber auch, wie die Plattformen funktionieren oder diese Tools funktionieren und miteinander zusammenhängen. Das hat einen unheimlichen Ausschlag gemacht, und dadurch sparen wir uns unglaublich viel auch an Dienstleisterkoordination. Also dieser Reibungsschnittstellenverlust zum Dienstleister ist etwas, wo wir nicht immer die besten Erfahrungen mitgemacht haben. Aber ich glaube, das haben viele so, könnte ich mir zumindest so vorstellen. Ich weiß nicht, ob euch das mal so entgegenschlägt.
Unsere Kunden nicht. Noch.
Natürlich
also,
nicht.
Das nicht. Ne? Also jetzt kann man natürlich mal so sagen, okay, oh, 7 Leute im SOC, das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Wie sollen die denn irgendwie die ganzen Zeiten abdecken? Wir haben jetzt dieses Jahr das Jahr der Automatisierung ausgerufen. Wir haben gerade schon über Plattformen gesprochen. Ich gehe mal davon aus, bei euch sind die 7 auch plus Automatisierung, ja, die wahrscheinlich nochmal 7 bis 14 weitere Personen zur Verfügung stellt, sage ich mal so im übertragenen Sinne.
Das war einer unserer Ansätze damals, dass wir gesagt haben, wir würden das gerne selber machen, weil wir glauben, wir können das besser fürs Gesamtunternehmen. Und wenn wir das schon selber machen, dann müssen wir von vornherein auf eine extrem starke Automatisierung setzen. Mhm. Wir haben uns relativ früh dann das Commitment abgeholt, dass wir gesagt haben, oder dass wir uns auch das Okay dafür bekommen haben, dass wir sehr stark automatisieren und sehr stark eben auch den Automaten dann Dinge isolieren lassen, zum Beispiel. Also wirklich, wenn, sag mal, die Beweislast, sag ich mal, also ganz allgemein gesprochen, hoch genug war nur, dann haben wir einfach innerhalb der gleichen Sekunde noch den Automat zuschlagen lassen und diese Gerätschaften einfach komplett wegisoliert, um einfach erstmal so ein Containment zu schaffen, also dass man die wirklich in sich kapselt und dann die Gefährdung fürs weitere System und die weitere Infrastruktur erstmal minimal hält.
Erstmal Zeit einkaufen, würde ich mal sagen, ne?
Absolut.
Damit die 7 Leute priorisieren können. Und,
absolut.
Ich meine, gerade wenn es vielleicht Rand- und Nachtzeiten sind, dass man dann das Problem, sag ich mal, verlagert für Zukunftsanalysten sich
ja,
dann
natürlich
am nächsten Tag drum kümmert oder wie auch immer, damit man, wie du sagst, effizient und effektiv dann eingreifen kann.
Ja, dazu brauchst du aber ein gewisses Commitment, also im Gesamtunternehmen, also vor allem halt eben Rückendeckung von oben, dass man das halt machen kann. Ich meine, wir sind jetzt nur in den europäischen Zeitzonen aktiv, mit ein paar ganz, ganz kleinen Ausnahmen, aber sag mal, produzierend oder produktiv halt in den wertschöpfend in den europäischen Zeitzonen, das ist natürlich nochmal ein Vorteil für uns. Darüber hinaus haben wir haben zwar Produktion mit dem eigenen Hause, also den ganzen OT-Bereich und Geraffel, das ist aus Security-Sicht echt eine anspruchsvolle Mischung, Gemengelage, aber da haben wir natürlich auch Nachtbetrieb, ne? Da haben wir irgendwie Dreischichtbetrieb und so weiter. Das heißt, da ist es schon auch spannend zu gucken, wie weit geht man da mit der Automation, also wie weit können wir da eigentlich gehen. Wir haben allerdings von vornherein da keinen Unterschied gemacht und einfach voll drauf, also das hat auch erstaunlich wenig Probleme mit sich gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich gibt es auch False Positives, gar keine Frage, die hat man immer und überall. Aber also haben sich von vornherein immer schon sehr, sehr stark in Grenzen gehalten, dass wir nie ein Problem hatten in den vergangenen Jahren, dass wir halt Dinge sofort isolieren. Und ja, dann ist halt im Zweifel ein System bis zum nächsten Morgen um 6 oder 7, wenn die ersten Kollegen anfangen, ist es halt isoliert, bis der Erste sich anguckt, also der erste Mensch sich das anguckt, analysiert. Und dann im Zweifel entscheidet, ja, war gut, dass wir es isoliert haben. Das ist echt die Regel. Oder halt eben doch sagt, nee, war ein False Positive, war vielleicht ein USB-Stick, der eingesteckt wurde, der dann automatisch gescannt wurde, der irgendwie noch andere Dinge enthielt oder irgendwo mal in so einem öffentlichen Drucker eingesteckt war, in einem Copyshop oder sowas, oder von der Uni kommt. Also das System selber war gar nicht gefährdet, aber sonst ein eingestecktes Peripheriegerät vielleicht. Und es war vielleicht doch eher ein False Positive. Das ist eher die Seltenheit. Aber damit haben wir das geschafft, am Anfang dann relativ schnell effektiv zu werden, trotz dass wir am Anfang sehr wenig Leute dafür waren. Und auch da eben dann über die Jahre hinweg diesen Bereich jetzt etablieren und aufbauen konnten. Das macht halt, am Anfang waren wir, glaube ich, mit 2 oder 3 Leuten, die wir dann eben auch alle alles gemacht haben. Das ist so dieser Teamentwicklungsfaktor, den ich eben schon erwähnte, wo du dich immer wieder neu erfinden musst. Auch wenn du in der Kürze der Zeit so stark wächst, bist du immer wieder so alle halbe Jahr stehst du vor dem Punkt, dass du sagst, okay, jetzt machen wir alle alles. Ja, oh, jetzt sind wir aber nicht mehr zwei, sondern jetzt mal fünf Leute. Jetzt macht das ja schon irgendwie Sinn, uns irgendwie zu spezialisieren mal. Aber trotzdem können alle noch im Fallback alles machen und dann bist du irgendwann sechs, sieben, acht Leute, dann fängst du schon an, also Bereiche auszubilden, die dann wirklich nur noch in diesen Bereichen arbeiten. Und mittlerweile sind wir dann eher in dem Teil, dass wir halt, so, wir haben irgendwie unsere SOC-Kollegen, die arbeiten primär in den SOC-Bereichen und die unterstützen sich da auch so gegenseitig, dass jemand aus dem Firewall-Bereich den SOC-Bereich zumindest im operativen Alltag nicht unterstützen muss. Die regeln sich dann untereinander. Das klappt dann eigentlich ganz gut.
Was macht ein SOC-Kollege, wenn er jetzt gerade mal keinen Incident hat, weil der wird dann wahrscheinlich auch nicht da sitzen und seine Däumchen drehen,
ja.
Dann macht er Automatisierung und Use-Case-Entwicklung oder was
unter kann anderem, ich mir vorstellen? Unter anderem, genau. Mittlerweile ist der SOC-Bereich eben so gewachsen, dass wir sogar den SOC-Bereich untereinander wieder untergliedert haben in verschiedene Bereiche. Mhm. Dass wir nämlich mittlerweile sagen, der SOC-Bereich besteht im Wesentlichen aus diesem klassischen Analyse- und Incident-Response-Bereich. Mhm. Da haben wir auch dann gewisse Planzahlen dran, wie wir Leute einsetzen und verplanen wollen. Und dann haben wir den Bereich Automatisierung, wo auch dann Use-Case-Entwicklung und Reporting mit reingehört. Ja. Oder auch automatisierte Backups zum Beispiel in beispielsweise einen Notfall- oder in Disaster-Recovery-Tenant oder in so einem Immutable-Backup-Bereich, wo man sagen kann, auch unsere Automatisierungen und unsere Use-Cases, die wir dann eben auch in der Defender- und Azure-Sentinel-Plattform, das dann unser SOA, unser Automatisierungssystem dahinter ist, was wir da entwickelt haben, das lässt sich ja alles auch automatisiert backuppen. Das lässt sich ja alles wunderbar da rausnehmen, irgendwo ablegen und im Zweifel dann schnell wieder einspielen, wenn man es denn braucht. Und also das ist der zweite Bereich Automatisierung und Use-Case-Entwicklung und Co. Und der dritte Bereich ist dann eben der Betriebsbereich tatsächlich. Weil wir dann auch gesagt haben, also wir sind zwar groß, aber wir haben jetzt nicht so viel. Wir sind jetzt kein Dienstleister, wir sind ja reine interne IT. Hm. Hatte ich eben gar nicht dabei erwähnt. Ja. Wir machen IT wirklich nur für uns, für die Unternehmensgruppe. Und trotz, dass wir groß sind und viele also große Anzahl von Usern und Geräten haben wir nicht so viele Incidents, dass unsere fünf Leute, die wir heute sind im SOC, wirklich, also fünf Vollzeitleute, wirklich die ganze Zeit nur Incidents machen. Da würden wirklich Däumchen drin, genauso wie du es sagst. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir ziehen viele Themen, die es total sinnvoll sind, damit nah dran zu gliedern, die ziehen wir damit rein in so einen Betriebsbereich. Also auch diese Defender-Plattform mit den ganzen verschiedenen Unterprodukttypen, also sei es die Endpoint-Protection, sei es die Server-Protection, sei es Identity, sei es
Mail,
Conditional Access, E-Mail, MFA, aber auch so Awareness-Sachen, das ist ja alles, was super eng damit verflochten ist. Also weil die SOC-Kollegen bedienen oder die arbeiten genau mit diesen Plattformen, mit diesen Produkttypen, die ich gerade aufgezählt habe zum Beispiel und noch ein paar mehr.
Mal ein Beispiel, also wenn die Sensorik nicht läuft und liefert nichts an, dann...
Ja, dann hat der SOC ein Problem.
Kommt am Ende auch nichts an, dann können die sich auch darum kümmern, dass da was ankommt, zum Beispiel.
Richtig, genau. Und das hat ganz gute Effekte. Also das hat ganz gute Synergien dabei, weil die Leute, die das Ding sowieso bedienen und damit arbeiten, die wissen, was da für Daten sein müssen, wie wichtig das ist, aber auch wie die Zusammenhänge sind dahinter. Und wir haben dann auch gesagt, okay, die Betriebsthematik des Gesamtdefenders zum Beispiel mit diesen ganzen Unterbereichen, die liegt halt eben auch mit im SOC. Auch das Conditional Access, das Multifaktor-Authentifizierung, die E-Mail-Security, aber auch die Awareness-Kampagne, also auch das Phishing zum Beispiel, haben wir jetzt mittlerweile auch mit in den SOC mit reingegliedert und auch gewisse Bereiche, sag mal so, wenn man schon von E-Mail-Security spricht, das ist ja nicht nur die reine, sag mal, Phishing-Abwehr oder Spam-Abwehr, sondern das ist ja, oder auch das Anhänge-Scannen und solche Geschichten, sondern das ist ja auch so Absicherungsmechanismen wie zum Beispiel so ein SPF, also ein Sender Policy Framework oder ein DMARC, DKIM und solche Sachen. Das sind ja alles sehr fachlich ähnliche Themen, die da mit reinspielen. Und da haben wir an vielen Themen mittlerweile gesagt, okay, die sind so nah mit da dran, das macht total Sinn, die gliedern wir verantwortlich für den Betrieb eben auch mit in den SOC rein. Und so haben wir dann heute tatsächlich, dass wir so eine 2-1-2-Teilung haben, also ungefähr äquivalent zu der Stundenzahl, immer so mit zwei Leuten im Incident-Bereich unterwegs in der Woche, mit einer Person im Automatisierungsbereich und mit zwei Personen im Betriebsbereich. Das ist so ganz grob die Aufteilung. Also im Durchschnitt. Ne? Das ist dann der Vorteil, dass wir da trotzdem noch immer noch fünf Leute haben. Mhm. Oder wenn es halt wirklich groß wird, halt eben bis zu 15, 16, 17 Leute haben. Also wenn wir einen Vorfall haben, können wir halt skalieren. So, die haben alle da irgendwie Ahnung von, weil wir da keine keine großen Silos aufbauen. Wir bauen da auch zwischen dem Firewall und dem SOC-Team, ich meine, es ist immer noch ein gemeinsames Team, es sind nur zwei verschiedene Fachbereiche.
Und immer noch Security.
Und es ist immer noch eben Security, genau. Und das ist dann auch ein bisschen mein Job, dafür zu sorgen, dass die sich immer noch alle als Team auch fühlen dann. Ne? Ja. Also nicht nur bei uns, sondern auch noch übergreifend. Aber das ist dann tatsächlich total wichtig, dass du da an der Stelle, wenn du wirklich ein Problem hast, dann skalieren kannst und aushelfen kannst und sagen kannst, okay, klar kommen wir im Schnitt mit 1 bis 1,5 Personen oder was, Stundenäquivalenten pro Woche, klar, im Incident-Bereich. Aber wenn wir wirklich was haben, dann können wir hier ganz schnell auf 5, 6, 7, 8 Leute hochskalieren. Und dann brauchst du ja auch genau dieses Zusammenspiel zwischen Firewall, zwischen, sag mal, Pentest-Know-how oder auch Dienstleister-Koordinierung und aber auch SOC. Den brauchst du dann ja auch für einen Incident-Fall wirklich.
Ja. Bevor wir auf unseren Ausblick kommen, eine Frage noch zum Thema SOC. Nämlich, wo sind denn dann auch vielleicht die Grenzen gesetzt, wenn man das Inhouse aufbaut? Und wie wichtig ist dann bei den Grenzen, du hast es eben auch angesprochen, hier und da Commitment und Vertrauen von der Geschäftsführung, dass man auch darüber spricht, was kann man eben vielleicht nicht leisten und was gibt es für Alternativen dann?
Ja, man sollte, das ist so ein ganz wichtiges Learning in ganz vielen Bereichen, das gilt aber insbesondere auch für den SOC, man sollte wirklich wissen, was macht man selber, wo ist es sinnhaft und mehrwertig selber zu machen und wo sind die eigenen Grenzen? Wo sitzen wirklich die Grenzen? Man sollte wirklich seine Limits an der Stelle kennen. Man sollte nicht anfangen, das Rad komplett neu zu erfinden. Also wir zum Beispiel haben halt eben dann am Markt auch gesucht, nachdem die Entscheidung intern klar war, nicht nach einem Full-Service-Anbieter, sondern nach einem, der uns auf diesem Weg unterstützt und uns halt in die Lage versetzt, diese Systeme selber nachher zu betreiben. Aber wir mussten jetzt nicht uns selber da die komplette Doku anlesen von null auf und das wirklich bei Adam und Eva anfangend, sondern da sind wir halt total, baut uns dieses Ding auf, so dass es gut funktioniert. Wir haben uns damals jemanden genommen, der selber auch SOC anbietet, auch als Service anbietet, aber auch bereit war, mit uns diesen Weg zu gehen. Haben von Anfang an mit offenen Karten gespielt, zu sagen, so, das wird am Anfang jetzt sehr, sehr viel auch Dienstleistung sein. Nach hinten raus werden wir euch aber immer noch brauchen, weil auch wir brauchen immer wieder noch Zuarbeit, wir brauchen mal Neuerungen, wir brauchen aus dem
Blickwinkel von, sage ich mal, einem größeren Markt statt nur der IT-Abteilung
genau,
intern.
Ja. Richtig, genau. Und auch einfach Zuarbeit aus, naja, wenn man da jemanden Dienstleister hat, der vielleicht irgendwie 100 Kunden im Managed Service SOC betreut, sieht der andere Dinge, der sieht andere Incidents, der sieht andere Use Cases, der hat andere Möglichkeiten und die lassen wir uns dann eben mit zuarbeiten, mit zuspielen, sodass das schon von Anfang an auch auf eine dauerhafte Zusammenarbeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit ausgelegt war. Aber trotzdem war es sehr schwierig, so einen zu finden. Haben wir dann gefunden und hat auch wunderbar funktioniert. Am Anfang, wie gesagt, sehr, sehr viel Dienstleistung für den Aufbau und alles. Heute ist es mehr ein On-Demand. Wir haben ja mal eine Nachfrage, wir haben ja mal ein Problem, könnt ihr mal mit drauf gucken und dazu eben noch einen Regelaustausch, der aber nur noch alle paar Wochen mal stattfindet. Also das war am Anfang wirklich ein täglicher, mehrstündiger Austausch und gemeinsames Arbeiten und Entwickeln. Und es hat dann ganz gut funktioniert, ja. Aber auch an anderen Stellen, wenn man gerade im Bereich Incident Response sich überlegt, wo sind meine Grenzen nach oben hin auch, nicht nur im Tagesbetrieb, sondern eben dann auch in einem wirklichen Ernstfall. Mhm. Also sei es jetzt, sag mal, wenn man auf das eine Spektrum vielleicht eine kleine Phishing-Mail nimmt, so, und am anderen Spektrum liegt so eine apokalyptische Ransomware, alles ist hier am Arsch und wir müssen komplett neu aufbauen, Situation. Da muss man sich irgendwo überlegen, bis wohin ist denn eigentlich meine Grenze, die ich selber mit den eigenen Leuten gut stemmen kann. Und spätestens, wenn es irgendwo Richtung hier geht, gerade ein Server nach dem anderen in die Verschlüsselung geht, muss man halt wirklich wissen, was ist denn eigentlich mein Plan, was tue ich denn dann? Und da sollte man unbedingt jemanden an der Hand haben, den man dann anruft und den man dann nicht zum ersten Mal anruft und sich erstmal über NDAs und so Gedanken macht und eigentlich überhaupt keine Möglichkeit hat, über einen Stundensatz zu sprechen, sondern eigentlich nur nimmt, was der einem gibt, weil man froh ist, dass überhaupt jemand da ist. So jemanden sollte man in der Hinterhand haben und mit dem auch häufiger mal reden und sprechen und verproben. Das ist ein ganz nach oben hin, also vom Alltag auf der einen Seite, aber auch nach oben hin für den Ernstfall auf der anderen Seite, das Limit, dessen man sich bewusst sein muss.
Ja, weil man ja auch so diese Ausnahmesituation vielleicht dann auch nicht so regelmäßig hat, wie vielleicht jemand, der das als Dienstleister
auf jeden Fall
dann entsprechend anbietet. Also ich glaube, wir gucken auf unseren Ausblick. Der hat auch noch mal ein bisschen was mit dem SOC zu tun. Aber ich kenne das immer so von unseren Jungs aus dem SOC, aus unserer Erfahrung. Es gibt immer wieder so ein heißes Tool. So, okay. Manchmal kommt das monatlich, manchmal dauert es vielleicht auch mal ein bisschen länger. Aber er wird immer ein bisschen an was rumgespielt. Und es gibt so den neuen heißen Scheiß für unser SOC, wo immer wieder darüber diskutiert wird. Und deswegen habe ich gedacht, wir fragen dich mal, So, was ist denn wohl so das nächste neue Tool, was für euch interessant ist, was im SOC aufschlagen könnte und für euch irgendwo einen Mehrwert darstellt? So als Blick in die Glaskugel könnte man sich so vorstellen.
Also vor einer Weile haben ja am Markt alle von AI und Copilot und so gesprochen. Also gerade auch Microsoft Security Copilot und sowas. Den haben wir uns Anfang des Jahres sehr intensiv angeguckt und festgestellt, der ist es nicht momentan. Versprochen ist jetzt wieder ganz viel für nach dem Sommer, aber
muss man laufend bewerten, ja.
Das muss man laufend bewerten und mit sehr viel Fingerspitzengefühl bewerten, glaube ich, oder mit sehr viel Ruhe und nicht ganz so überhitzt und wirklich sich mal technisch angucken, was kann das Ding denn? Und was es jetzt Anfang des Jahres noch nicht konnte, ist jetzt versprochen für Herbst. Wir wollen mal gucken. Ich halte das einfach für extrem teuer, was da passiert. Mhm. Und der Mehrwert, zumindest den wir jetzt gesehen haben, der steht dem halt in keinster Weise irgendwie vernünftig entgegen. Also, naja, was bei uns gerade unheimlich hoch im Kurs ist, sind Angriffssimulationsplattformen tatsächlich. So beispielsweise auch so einfache Geschichten wie so Atomic Red zum Beispiel, könnte ich mal, soweit ich weiß, glaube ich, ein Open-Source-Projekt, was man sich gut aufsetzen kann, wo man einfach viele Situationen mal durchspielen kann, auch sehr, da kommt der Name ja auch sehr atomar, einfach verschiedene Angriffswege sich mal ausprobieren kann und dort eben dann auch mal miteinander spielen kann und sagen kann, so, also ich habe jetzt heute keine Incident- oder Analyse-Schicht.
Dann baue ich mir mal ein.
Dann gucke ich mir das mal an und dann gucke ich auch mal, wie die Kollegen reagieren. So, gucke ich mal, was da so kommt. Es ist unheimlich hilfreich. Also da können sowohl die Kollegen, die sich in diesen Angriffsbereichen vielleicht noch nicht ganz so vertieft auskennen oder in diesem Spezialbereich, die können sich einzelne Teile mal angucken, sich dort einlesen, was da so passiert, aber auch auf der anderen Seite gucken, was kommt denn dabei raus. Also wenn ich das jetzt hier mache und diesen Angriffsweg verstehe, switche ich mal rüber auf die andere Seite der Medaille und gucke mir mal an, was kommt denn so in den Logs hoch? Was kommt denn in meinem SIEM, in meiner Endpoint Protection hoch? Funktionieren meine Use Cases, ganz genau. Wie kann ich vielleicht Dinge, die ich aktuell noch gar keine Sichtbarkeit drauf habe, wie kann ich die denn damit reinbauen? Also ist zumindest das, was bei uns gerade so hoch im Kurs ist.
Finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ich glaube, die Entwicklung nehmen wir auch wahr, dass das, sagen wir mal, das Austesten und das Simulieren von Angriffen und das SOC immer weiter zusammenwachsen. Egal, ob das jetzt ein Pentest ist oder vielleicht mal, was man selber so an Use Cases mal triggern kann. Ich glaube, das ist auch wichtig, damit man das Ganze zusammenbringt und nicht in einem Elfenbeinturm irgendwelche Dinge monitort, die am Ende niemand interessiert.
Und ist auch eine gute Ergänzung zu den praxisnahen Pentest-Beauftragungen. Ne? Also das ist ja was, zum Beispiel, wir haben da auch was, ein bisschen was abseits gemacht. Wir haben da jemanden dauerhaft beauftragt, dass wir sagen, so, wir wollen nicht nur zweimal im Jahr einen größeren Pentest haben, sondern wir wollen einfach jemanden haben, der ständig kontinuierlich auf unsere Systeme drauf guckt, von außen, von innen
Pentest
und so weiter.
As a Service.
Tatsächlich, genau. Und das funktioniert auch sehr gut und das ist ja etwas, was auch die Kollegen schon sehr regelmäßig dann schult, weil immer auch dann das ist, okay, was haben wir da jetzt eigentlich? Ah, kurz abklären, ist das von unserem Dienstleister? Ja, nein, auf sehr kurzem Wege, sehr effizient. Und dann ist halt auch schon dieses Learning immer mit daraus, was macht ihr da eigentlich, was tut ihr da, ich sehe hier Folgendes und dann dieses Zwischenspiel auch zwischen den SOC-Kollegen und den Kollegen, die eben den Pentest-Dienstleister, Schwachstellenmanagement betreuen, das ist da schon sehr intensiv und sehr da, aber das auch nochmal dann eben atomar bewusst sich einzelne Bereiche rauszupicken, das ist so die Ergänzung, die ich dann damit, oder die bei uns da damit
sehr cool
passiert.
Sehr, sehr spannend. Sebastian, vielen, vielen Dank für all die Einblicke in deine Goldback-Zeit, wenn man so möchte, und bis hin zuletzt zum Thema SOC, was, glaube ich, einfach viele im Moment beschäftigt. Und ich denke, wir konnten coole Learnings, glaube ich, für alle mitgeben. Also vielen, vielen Dank.
Bitte, gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und die letzten Worte hat wie immer Marcel. Der hat schon was im Petto. Ich weiß es doch.
Du hast mir die richtige Frage noch nicht gestellt.
Oh, jetzt kommt's.
Du wolltest uns nicht auch fragen, was bei uns in Zukunft ansteht?
Marcel, was steht denn bei uns in Zukunft an?
Ich dachte, das können wir so beidseitig beantworten. Ne? Also,
ja, ist es so? Ja, jetzt habe ich die Frage
ja gestellt. Was an? Ja, nee, wir haben das jetzt fertig und durchgespielt, unser SOC. Und jetzt gehen wir in die Massenvermarktung. Genau, und damit dürft ihr die empfangen. Nein, Spaß.
IT ist auch nichts für die Zukunft, glaube ich.
Genau, nichts für die Zukunft, ja. Ja, ist auf jeden Fall interessant, das zu sehen und zu hören. Also einmal das Thema Make or Buy bei euch, was ja bei vielen irgendwie auf der Agenda steht und dann oft eher zum Buy-Aspekt ausgegliedert wird, wenn es um Richtung SOC geht und eben den fehlenden Fachkräften, den fehlenden vielleicht auch Plänen für eine gute Ausbildung von Menschen. Was ich auch immer wieder gehört habe, ihr habt es auch eben besprochen mit dem Thema, was macht so ein Analyst? Ne? Wenn ich 3 Cases am Tag habe, dann langweile ich mich irgendwann zu Tode. Wenn ich beim Dienstleister arbeite und ich habe 300 am Tag, dann ist das was, was mich vielleicht auch weiterbringt, weil ich immer verschiedene Blickwinkel habe. Eigentlich wie bei dir im Pentest auch, jeden Tag die gleiche Web-Applikation pentesten, dann eine andere Sichtweise. Das ist so ein sensibler Grad, den man gehen muss. Gut, das Problem haben wir jetzt natürlich nicht als Dienstleister für SOC, aber wir müssen uns auch immer wieder neu erfinden. Und das, was uns im Incident Response aufgefallen ist, ist eigentlich relativ trivial. Und zwar, ja, die Angriffe werden schneller, wissen wir. Auch da hält KI Einzug, keine Frage. Das ist jetzt noch nicht so high sophisticated, ähnlich wie mit dem Co-Piloten für Security, dass der jetzt irgendwie ein Bot dich komplett hackt und die Lösegeldforderung ausstellt und auch das Crypto-Wallet betreibt. Soweit sind wir noch nicht, aber irgendwann werden wir da sicherlich hinkommen. Und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, bei Kunden Honeypots aufzubauen oder Crumbles oder wie auch immer man das nennen möchte. Wir haben einige Kunden in der Vergangenheit, die eben nicht Kunde waren und zu uns gekommen sind. Da hat sich der Hacker erstmal am alten Backup ausgetobt und hat sich gedacht, geil, jetzt habe ich das ganze Backup gelöscht, aber eigentlich war das noch der Alt-Server, der halt noch irgendwie erreichbar war. Und das hat uns auf die Idee gebracht, selber einen Open-Source-Honeypot auf den Weg zu bringen und das Ding, weil, ich meine, das kann ich jetzt sagen, weil wir sind gerade in der Beta, Stand heute, aber wenn ihr die Folge hört, ist das Thema schon durch, deswegen kann ich das so sagen, haben wir uns überlegt, was kann so ein SOC gut ergänzen und das ist halt wieder weiter vorne anzugehen, ne? Sich die Zeit zu nehmen, jemanden eine Falle zu stellen und ihn dann dabei zu erwischen, damit wir noch besser und schneller eingreifen können, weil wenn da was drauf passiert auf dem System, dann ist irgendwas falsch. Oder es war ein Mitarbeiter, der auch irgendwas tut, was er nicht tun sollte. Und deswegen haben wir uns entschieden, jetzt einen Honeypot-Service zu launchen für wirklich schmales Geld, um zu sagen, hier kriegt ihr ein vorgefertigtes Gerät von uns, Plug and Play, rein damit und das Ding funkt und wir bewachen das. Und das ist so unsere nächste Ausbaustufe, ehe wir uns sicherlich auch nochmal mit dem Thema Attack Breach Simulation befassen, wobei wir da eher als Anbieter ja Abstand von nehmen, weil das ist dann so ein bisschen so, prüfe dich selber und guck dir selber auf die Finger für die Kunden, die du im Vertrag hast.
Die Frage der Unabhängigkeit.
Genau, richtig. Deswegen sind wir eher gewillt zu sagen, okay, der Kunde beauftragt den Pentest oder hat die Software am Lauf oder wie auch immer. Und wir sind dann diejenigen, die gechallenged werden, so wie das bei dir im Team ja auch läuft. Das ist das, was bei uns so ansteht. Aber danke, dass du gefragt hast, Julius.
Sehr gerne.
Wer in der Zwischenzeit schon mal damit anfangen möchte, bis ihr euren Full-Service dann oder euer Produkt am Start habt, was mit sicher, also ist ja eine hilfreiche Betreuung, Gesamtbetreuung, auch nochmal Expertise, die man sich damit beiholt, von daher unheimlich mehrwertig mit Sicherheit. Wir haben sowas, Microsofts Universum ist, glaube ich, Deception, Defender Deceptions, kann man mal googeln. Da gibt es sowas Ähnliches, da legt der Defender automatisiert irgendwelche Fake-Accounts an und sobald die irgendwie mal benutzt werden, weil sich diese von einem Fake-Account jemand sich die Credentials genommen hat, von einem kompromittierten Host zum Beispiel, und dann schlägt das halt sofort Alarm durch. Aber es ist viel Handarbeit mit dabei, von daher mit Sicherheit euer Produkt was sehr Interessantes.
Schauen wir mal, wie es so angenommen wird.
Schauen wir mal, was wird.
Was wir uns so überlegt haben.
Erstmal müsst ihr liefern, dann gucken wir mal.
Genau, erstmal müssen wir liefern. Wer jetzt schon ein Gerät vorbestellen möchte, der kann sich melden.
Dann gibt's Marcel. Aktionspreis.
Genau, mit dem Code SOC10 kriegt ihr 10% Rabatt.
Dachte, du sagst Marcel10, weil dann kriegst du auch direkt 10% davon ab.
Ich krieg auch 10%, genau. Ja, aber so viel war es jetzt mit der Werbeveranstaltung. Wir haben, glaube ich, eine ganze lange Runde mal an den Tag gelegt. Sehr interessante Einblicke auch in ein lokales Unternehmen. Vielen Dank dafür, dass du da warst, hier heute hingekommen bist.
Danke euch.
Aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte nun abschalten.
Macht's gut.
Tschüss. Danke.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.